zusammen? Ja, das ist eine spannende Frage. Umsonst geglaubt, glauben wir umsonst? Dazu lese ich aus dem zweiten Kapitel des Buches Hiob die Verse 1 bis 10 vor. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Und der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Wie passt der Glaube an Gott mit menschlichem Leid zusammen? Insbesondere mit dem Leid derer, die von sich selber sagen und denen nachgesagt wird, die haben sich in ihrem Leben nie etwas zu Schulden kommen lassen. Das ist eine Frage, die hat Menschen zu allen Zeiten bewegt und die wurde eben auch zur Zeit bewegt, als das Buch Hiob dann entstanden ist. Und diese Menschen lebten in der bis heute weit verbreiteten Annahme: Ein Mensch, der Gutes tut, dem muss es automatisch gut gehen, und ein Mensch, der Schlechtes tut, dem muss es sozusagen automatisch eben auch schlecht gehen. Nur wir alle wissen, diese Gerechtigkeitsformel geht im realen Leben niemals wirklich auf. Wir haben im ersten Kapitel gelesen, dass Hiob alles, was er hatte, in einem Nu, kann man sagen, verloren hat. Sein Haus, sein Gesinde, sein Vieh, seine Äcker und schließlich die größte Katastrophe, alle seine Kinder. Und am Ende hatte er noch nicht einmal eigene Worte, sondern benutzte als Erwiderung eine Redewendung oder einen liturgischen Satz, der damals schon im alten Israel längere Zeit kursierte: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und wie im ersten Kapitel, so gewährt uns nun auch hier das zweite Kapitel wieder einen Blick hinter die himmlischen Kulissen. Da kommt Gott zusammen mit seinen Engeln, den sogenannten Gottessöhnen, und er erkundigt sich nach Hiob. Und wie im ersten Kapitel tritt nun Satan, der Ankläger, auch wieder auf und berichtet: Ja, ich bin rumgereist und habe mal geguckt, wie die Menschen so drauf sind, was sie so treiben, ob sie rechtschaffen leben. Und er erzählt eben auch von Hiob und er erzählt eben auch, dass Hiob trotz der Verluste standgehalten hat, glaubensvoll geblieben ist, sich an Gott gehalten wird. Und Er glaubt aber nicht, dass Hiob dabei bleiben kann. Und was macht Gott? Er gibt Hiob wieder in die Hand des Satans. Noch einschneidender, noch brutaler als im ersten Kapitel. Wenn man mal genauer hinschaut, dann erkennt man allerdings Unterschiede zum ersten Kapitel. Im ersten Kapitel provoziert Satan Gott: Glaubst du, dass Hiob umsonst fromm ist? Mit anderen Worten, der Hiob, der glaubt doch nur, weil es ihm gut geht, weil er etwas davon hat, weil er davon profitiert. Einfach so glauben, umsonst, sozusagen los von sich selbst, das macht keiner. Das macht auch der Hiob nicht. Und hier im zweiten Kapitel taucht das Stichwort umsonst im Munde Gottes auf. Er hält Satan vor: Du hast mich ohne Grund, also umsonst, dazu überredet, meinen Knecht Hiob, der rechtschaffen und gottesfürchtig ist, ins Unglück zu stürzen. Aber Satan provoziert weiter. Ist doch ganz klar. Noch ging's ja nicht an sein eigenes Leder. Du wirst sehen, in dem Moment, wo du seinen Körper, seine Gesundheit antastest, wird er dir ins Angesicht absagen. Hier Luther übersetzt, wird er dich fluchen. Und Gott, der lässt es geschehen. Satan schlägt hier mit Krankheit. Und da frage ich mich, was soll das? Muss das denn sein? Ist das nicht so überflüssig wie ein Kropf? Ich finde es schon sehr, sehr grausam, was Gott seinem Knecht Hiob zumutet. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Gott dem Hiob eine Menge zutraut. Gott traut nämlich seinem Knecht Hiob zu, dass er ihm trotz seiner miserablen Situation treu bleibt. Und ich denke, Gott traut auch uns eine Menge zu. Zahlreiche Erziehungsbücher, die thematisieren ja, wie Kinder sich entwickeln, die von ihren Eltern vor jeglicher Gefahr abgeschirmt werden, die vor jeglicher Herausforderung abgeschirmt werden, überbehütet werden, ständig in Watte gepackt werden. Solche Kinder bleiben vielfach klein, abhängig, unselbstständig, unsicher, lebensuntüchtig. Schon der kleinste Widerstand versetzt sie in den Ausnahmezustand, den kriegen sie einfach nicht gehandelt. Und sie tun sich eben auch schwer, erwachsen zu werden, das heißt, Entscheidungen zu treffen und deren Konsequenzen zu tragen, Widerstände auszuhalten und sie zu überwinden, anstatt auszuflippen, Verantwortung zu übernehmen und sie durchzuhalten und so weiter. Wenn ich das mal aus dieser Perspektive betrachte, was hier zwischen Gott und Hiob gelaufen ist, finde ich schon sehr bemerkenswert, dass Gott ihm und uns auch sein Vertrauen schenkt. Er glaubt an uns, auch wenn es in unserem Leben um alles oder nichts geht. Ich behaupte mal, dass Gott große Stücke hält auf dich und auf mich. Du wirst die Herausforderung meistern, selbst wenn du bis zum Äußersten herausgefordert sein wirst. Im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus: Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern dafür sorgt, dass die Versuchungen so ein Ende nehmen, dass ihr es ertragen könnt. Trotz aller Fragen, trotz mancher innerer Widerstände, sollten wir diesen Aspekt im Blick behalten. Gott setzt große Stücke auf Hiob. Gott traut Hiob eine ganze Menge zu. Er verhindert nicht, dass Hiob an Lepra erkrankt. Als Aussätziger, als Unreiner, das wissen wir auch aus anderen Geschichten, muss Hiob aus der Gemeinschaft raus, muss also irgendwo am Rande vor dem Ort, vor dem Dorf, vor der Stadt leben. Alleine, ausgesetzt sozusagen. Hiob, einst strahlender Mittelpunkt der Gesellschaft, nun sitzt er alleine, einsam und verlassen auf dem Aschehaufen und kratzt an seinen eiternden Geschwüren mit einer Scherbe. Was für ein Jammerbild. Und das alles ohne irgendeinen nachvollziehbaren Grund. Alles umsonst. Alles ohne Sinn. Und diese schier unerträgliche Notlage wird ja noch notvoller, weil seine Frau mit betroffen ist. Die hat das ganze Jahr miterleben, miterleiden müssen. Auch ihr ist alles genommen worden. Auch sie ist jetzt mit einem Schlag kinderlos. Und jetzt passiert noch das Unglück, dass ihr Mann so schwer erkrankt und ihr, obwohl er noch lebt, von der Seite gerissen wird, sodass sie auch allein durchs Leben gehen muss. Und da finde ich es naheliegend, dass sie hier vorhält: Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab, kehre ihm den Rücken zu und stirb. Menschen, die wie Eheleute zum Beispiel eng miteinander verbunden sind, sie geraten in Krisensituationen oftmals auch in einen Ausnahmezustand, der sie an Grenzen führt. Wenn also eine Katastrophe hereinbricht, egal ob das finanzieller Art ist, gesundheitlicher Art oder durch irgendwelche familiären Schicksalsschläge oder Sorgen, kann sich daraus eine Zerreißprobe entwickeln für Eheleute, Familien, für Freundeskreise, manchmal natürlich auch für Gemeinden. Und Hiobs Frau ist wie ihr Mann ohnmächtig, sie ist traurig und sie ist zutiefst verletzt und verbittert. Gott hat dich, Gott hat uns verlassen. Wozu jetzt noch glauben? Wozu jetzt noch fromm leben? Gott ist gegangen. Worauf wartest du noch? Hat doch alles keinen Zweck. Ist doch alles sinnlos. Mach deinem Leben ein Ende, stirb. Wenn jemand alles verloren hat, einsam ist, von Menschen angefeindet, von Gott verlassen wird, dann ist er so gut wie tot. Warum sollte solch ein Mensch noch an seinem Restchen Leben festhalten? Vor ein paar Jahren erschien ein Buch mit dem Titel »Mit Krankheit leben« von der Kunst, mit Schmerz und Leid umzugehen. Die Autoren, keine Christen, ermutigen darin den Leser, anstatt mit seiner Krankheit zu hadern, doch aktiv und bewusst damit umzugehen, denn oftmals, so die Aussage der Schreiber, lernen Menschen ihren Körper erst durch Krankheit wirklich kennen und gewinnen an Festigkeit und können dann auch wieder die kleinen Dinge des Lebens in vollen Zügen genießen. Ich denke, das kann jeder von uns aus eigener Erfahrung so bezeugen. Leid- und Krankheitserfahrungen beinhalten nicht nur riesige Herausforderungen, sondern immer auch Chancen, Wachstumschancen, dass wir nach solch einer Krisensituation innerlich gefestigter sind, stärker daraus hervorgehen. Und auch glaubensvoller. Keiner von uns mag leiden, Aber im Rückblick können wir doch öfter mal entdecken, dass wir es geschafft haben, dass Gott an unserer Seite war, somit unsere Leiterfahrungen einen hohen Wert hatten. Und auch Hiob denkt ja in eine andere Richtung als seine Frau und antwortet ihr dementsprechend: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Nicht Hiobs Frau ist töricht, sondern das, was sie redet, ist töricht. Töricht kommt von Tor. Tor im Sinne von nah. Auf alten Bildern werden Narren so dargestellt, dass sie sich ständig im Spiegel ansehen. Deren Horizont ist total begrenzt, total auf sich selbst fixiert. Sie sehen nur sich selbst, sie sehen nur die aktuelle Situation. Und das ist töricht. Auch für uns ist das töricht, wenn wir das so machen. Solange wir lediglich uns selbst sehen, aber nicht unsere Mitmenschen und den lebendigen Gott und mit seiner Nähe, mit seinem Beistand, mit seiner Kraft in aller Ohnmacht rechnen, sind wir Narren. Wenn wir immer nur das Hier und Jetzt sehen, ohne dankbar zurückzublicken und dadurch Mut und Zuversicht für die Zukunft zu schöpfen, sind wir Narren. Hiob ist klug. Hiob blickt dankbar zurück auf die Guttaten Gottes in seinem Leben. Haben wir nicht Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? So kann dieser Mann sein aktuelles Leid ertragen. Wir haben gerade den 103. Psalm gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ja mehr als eine fromme Floskel. In dieser Aufforderung steckt eine tiefe Lebensweisheit. Wir brauchen dankbare Erinnerungen. In Krisenzeiten, wenn die Luft zum Atmen ganz dünn geworden ist, wir alleine uns fühlen, von Gott und Menschen verlassen, sind solche Worte ein Labsal für unsere aufgescheuchte, ermattete Seele. Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, während er im Gefängnis saß und auf sein Todesurteil wartete: Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für alle deine Liebe und Güte und Treue in meinem Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen. Lass mich auch das Schwere aus deiner Hand nehmen. Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Bonhoeffer war bestimmt kein Supermann. Bonhoeffer war bestimmt nicht erhaben über Ängste und Schmerzen und Zweifel. Aber dieser Mann schöpfte Kraft aus seinen positiven Gotteserfahrungen. So viel Liebe, Güte und Treue Gottes in meinem Leben. Und genau darin konnte er sich in seiner bedrängenden Situation bergen. Hiob ist kein Narr. Er erinnert sich an Gottes Güte, das Gute, das ich erlebt bzw. empfangen habe, das ich in vollen Zügen genießen konnte, ist Gottes Geschenk. Weder selbstverständlich noch verdient, sondern reine Güte Gottes. Und darin bezieht er nun auch seine Frau ein, wenn er sagt: Wir haben Gutes empfangen. Er fordert sie also heraus: Schau doch, wie ich auf das, was Gott uns alles geschenkt hat, wie viel Güte in unserem Leben zu finden ist, wie viele positive Spuren Gottes in unserer Biografie zu entdecken sind. Schau dankbar zurück. Vielleicht ein Versuch, sie aus ihrer Verbitterung, aus ihrem Engpass, aus ihrer Narrheit sozusagen herauszuholen. Er wagt aber auch das Negative, das Böse und das Schwere mit Gott zusammenzudenken. Sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Hiob hat in dieser Situation null Ahnung davon, warum das alles über ihn und seine Frau gekommen ist. Das weiß er nicht. Da lebt er total im Tal der Ahnungslosigkeit. Aber er weiß sich mit Gott verbunden. Gott ist an meiner Seite und setzt eben auch die harten Schicksalsschläge in Beziehung zu ihm. Ich bin ein Fan von Wilhelm Busch, Pfarrer aus Essen. Ich habe ihn als Kind live erleben dürfen. Ich bin in einem Vorort von Essen aufgewachsen und da und dort durfte ich ihn hören. Und das war immer was Besonderes. Dieser Mann war ein Charismatiker. Und er hat in einem seiner Bücher über den schweren Fliegerangriff auf Essen im März 1943 berichtet. Ich will noch ein paar Zeilen daraus vorlesen. Wir kamen ganz erschüttert aus dem Keller, alles brennt. Ich sage, Frau, man kann nicht mehr atmen, nimm die Kinder und flüchte auf einen freien Platz. Ich versuche zu löschen, stürze ins Haus. Alles brennt, ringsum brennen alle Häuser, die Bewohner sind geflohen. Ich bin im Flammenmeer allein. Ich möchte doch so gern noch etwas retten, meine Bücher, ein paar Andenken von den Kindern oder sonst was. Ich stürze ins Haus, drehe die Wasserleitung auf, kaputt, es kommt kein Wasser mehr. Und da stehe ich nun in meinem geliebten Haus und habe eine fürchterliche Wut. Ich weiß nicht recht, auf wen ich wütend bin, auf die Amis, auf Hitler oder auch auf Gott. Und dann plötzlich fällt mir etwas ein. An diesem Morgen hatten wir bei der Morgenandacht die Losung gelesen. Und wissen Sie, wie die hieß? Ein Wort aus dem Propheten Amos. Ist doch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Herr, sage ich, du hast mein Haus angesteckt. Das ist zwar schrecklich, aber auch beruhigend. Das ist zwar schrecklich, aber auch beruhigend. Ich finde, das ist ein provozierender Satz, ein Glaubenssatz. Für den, der ihn so aus vollem Herzen und Überzeugung sagen kann, bedeutet es, dass der lebendige Gott in allen Niederlagen und sonstigen Katastrophen unseres Lebens da ist und uns in Jesus Christus einen Halt schenkt. Trotz aller offen gebliebenen Fragen, trotz aller Zweifel, macht Hiob heute Morgen Mut, gegen allen Augenschein bei Gott zu bleiben, an ihm festzuhalten, weil er uns nämlich festhält. Hiob wirft nicht alles über den Ascherhaufen, auf dem er gerade sitzt, sondern vertraut darauf, dass Gott ihn durchtragen wird. Er lebt also in einem Vertrauensverhältnis, das für uns in der Person Jesu Christi ein für alle Mal verbürgt ist. Und so kann also der Hiob auf dem Ascherhaufen seines Lebens ein ermutigendes Zeugnis auch für uns werden, dass wir bei Jesus bleiben, nicht nur an den hellen, an den schönen, an den fröhlichen Tagen, sondern auch dann, wenn es stockefinster wird. Amen. Lasst uns beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr unser Gott, du lässt in unserem Leben manches zu. Und wenn wir dem Zeugnis des Propheten Amos Glauben schenken, dann bist du auch darin manchmal aktiv beteiligt. Und das steht so ganz im Widerspruch zu dem Gottesbild, das wir so in uns tragen. Gott, der Liebe ist, der Gedanken des Friedens über uns hat. Du weißt, In entsprechenden Situationen können wir dann in enorme Spannungen kommen, zweifeln, innerlich hin und her gerissen sein, nicht wissen, wo uns unser Kopf steht und was unser Herz noch fühlen und denken soll. Möchte ich ganz herzlich bitten, dass wir, egal was kommt und wie es in unserem Leben kommt, dann wie Hiob uns auf deine Güte besinnen, auf alle Wohltaten, auf alles Schöne, auf alles, was unser Leben reich gemacht hat, dann Bezug nehmen, uns daran erinnern, darauf innerlich zurückgreifen, um glaubend und mit einer gewissen inneren Festigkeit durch die Täler hindurchzugehen, um dann wieder irgendwann im Licht zu stehen, im Licht des Lebens. Danke, Herr, dass du ein Herr nicht nur der Sonntage, sondern auch des Alltags, auch des grauen und dunklen Alltags bist und dass wir uns auf dich verlassen können. Danke, dass du das in Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, so verbürgt hast. Amen.